einen ganz spannenden Text für euch mitgebracht. Schlagt doch mal auf, Lukas 7, falls ihr eine Bibel dabei habt. Ist ja heute viel einfacher, auch eine Bibel mitzubringen. Die kann man ja auch auf seinem iPod mit dabei haben. Ja? Ich habe das auch so als App an meinem. Ich habe zwar kein iPhone, aber ein ganz wichtiger Text, ein guter Text, denn es geht heute um Emotionen. Was haben Emotionen mit Christsein zu tun? Oder was haben Emotionen mit dem Kirchenbesuch zu tun? Manche würden sagen, reichlich wenig. Ja. Spielt ja keine Rolle. Ich meine, Gefühle spielen ja eh keine Rolle, oder? Das ist ja nicht wichtig. Glaube ist entscheidend. Emotionen spielen ja eher eine Rolle. Ich habe euch mal vier Bilder. Ich habe heute keine großartige PowerPoint mitgebracht, aber ich habe euch mal vier Bilder mitgebracht von Emotionen. Zum Beispiel Emotionen in der Liebe. Ja, da kennt man das, ja, Emotionen in der Liebe, ist bekannt, oder? Oder auch Emotionen, wo gibt es noch Emotionen? Stadion, Fußball, klasse, ich wusste, dass das als nächstes kommt, ja. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen, ja. Poldi. Dann gibt es natürlich Emotionen auch bei Schicksalsschlägen oder ja, wenn irgendwelche ungewohnten Dinge passiert. Und da habe ich ein ganz interessantes Bild gefunden. Obama, der eine, ich weiß nicht, was er da gerade gedacht hat, der eine Träne vergießt. Keine Ahnung, wahrscheinlich, als er gerade den Nobelpreis bekommen hat. Auch da, ja, da kommen Tränen, es sind Emotionen da. Oder natürlich auch beim Streit. Da wollte ich jetzt nicht irgendwelche Bilder von Leuten zeigen. Deswegen, ja, im gallischen Dorf ist es ja gang und gäbe. Gute Miene und wie sie alle heißen. Ja. Gut, da gibt es Emotionen, das kennen wir alle. Das ist uns alles bekannt, deswegen können wir auch mitlachen, ja. Das ist nicht irgendwie, was will der eigentlich davon, ist völlig klar. Wir wissen das, was das heißt, Emotionen zu haben. Aber als Christ, im Gottesdienst, höchstens so im hypercharismatischen Worship, oder? Kann man auch Emotionen zeigen. Ah, ich fühle mich lieber hier, wohler in der Chapel, da geht doch alles gesittet dazu. Wir werden heute eine Geschichte kennenlernen, eine Geschichte sehen, da geht es auch um Emotionen. Da gibt es verschiedene Arten von Leuten. Da gibt es eine Gruppe, die sind wirklich eiskalt kalkulierend, die haben eigentlich gar nichts mit Emotionen zu tun. Dann gibt es eine Person, werden wir kennenlernen, heute Morgen, die ist so emotional drauf, dass es einfach nur peinlich ist. Wirklich sehr, sehr peinlich. Für eigentlich alle Beteiligten. Und den Leuten drumherum bleibt schier die Luft weg von dem, was wir da sehen. Und in der Mitte drin haben wir Jesus, der natürlich wieder mal provoziert, ja, das haben wir ja schon oft gesehen im Lukas-Evangelium, was ich auch gesagt habe, Lukas zeigt uns das oft außen, hier auf, wo Jesus Menschen provoziert. Wenn Jesus aufgetreten ist, da sind immer Reaktionen da gewesen, entweder Ablehnung oder Zustimmung, völlige Zustimmung. Das werden wir heute wieder haben. Und der Arzt gibt uns diese Geschichte wieder mit als so ein Sondergut. Diese Geschichte haben wir nur einmalig in der Bibel, die wir heute hören. Manche meinen, diese Geschichte taucht an der anderen Stelle nochmal auf, aber es handelt sich hier um eine Frau, die wir hier so nur einmal erleben. Das, was wir in den anderen Evangelien haben, das war eine andere Situation gewesen. Und da schauen wir uns jetzt mal den Text an. Lukas Kapitel 7, ab Vers 36. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt auch, dass du redest. Heiliger Geist, rede zu uns. Du hast uns so ganzheitlich gemacht. Mit dem Verstand, mit dem Wille, aber auch mit Gefühlen. Und ich möchte dich bitten, dass du alle diese drei Komponenten heute ansprichst. Danke, dass du hier bist. Amen. Lukas 7, Vers 36 steht, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Wir erleben hier, man könnte das von außen her betrachten, so eine Art Annäherung. zwischen dem Klerus, zwischen den Theologen und diesem Wanderprediger Jesus. Ja, also sie kommen mal wenigstens hier zu einem Essen zusammen. Und Essen war ja immer ein Symbol für Gemeinschaft beim Essen. Da wurde auch Gemeinschaft ausgedrückt. Das war sehr, sehr wichtig gewesen und da hat man auch sehr großen Wert drauf gelegt. Heute auch noch in vielen Kulturen der Welt ist das so. Aber ich glaube, um das vorwegzunehmen, auch im Kontext zu sehen, war das so ein strategischer Winkelzug gewesen von diesen Theologen, dass sie Jesus eingeladen haben. Obwohl es so den Eindruck hat, die werden hier so langsam konform. Aber wir werden das sehen, dass im Zusammenhang diese Atmosphäre sehr kühl war. Man hat Jesus auch nicht in der Art und Weise willkommen geheißen, wie man das normalerweise tut, sondern man hat ihm schon sich anmerken lassen. Also Jesus, du bist jetzt hier gnädigerweise eingeladen und wir laden dich jetzt mal zum Essen ein und wir wollen verschiedene Dinge besprechen. Vielleicht hatten sie auch irgendwie noch den Eindruck gehabt, sie können Jesus noch ein bisschen auf ihre Seite holen. Er war ja sehr beliebt beim Volk gewesen, ja. Nun, um das vorwegzunehmen, das wird hier das letzte Mal sein, wo er so zum Essen eingeladen wird. Ja. Danach war dann der Ofen ganz aus. Sie lagen übrigens zu Tisch. Das macht man ja heute nicht mehr. Ich bin auch eigentlich ganz froh darüber, so von der Verdauung her. Ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, auch beim Picknick und so, wenn man also immer so halb da hängt, kommt langsam in das Alter, wo man dann sein Stühlchen mitbringt. Gestern saß ich auch wieder so auf einem Picknick und habe ich mir irgendwie so einen Papierteller auf den Boden gelegt, dass man einigermaßen bequem sitzen konnte. Aber dann so Essen, das alles so eingeknickt. Auf jeden Fall lagen sie da zu Tisch oder am Boden und die Füße, die waren so nach hinten. Ja? Das war so die Situation. Und jetzt kommt's. Und siehe, Vers 37, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und wenn früher eine Frau als Sünderin bezeichnet wurde, dann war das wahrscheinlich schon ganz schön heftig gewesen. Sie war als Sünderin gebrandmarkt. Wir wissen nicht, was sie hatte, was sie gemacht hat, aber vermutlich hat es was auch mit Prostitution zu tun. Ja? Das wurde meistens so in einem Atemzug gesagt. Also eine Frau, wo man eigentlich einen großen Bogen drum macht, auf der einen Seite, aber die halt eben auf der anderen Seite viel Anziehung hat, vielleicht auch in der Nacht, wenn es keiner sieht. Ja? Und sie war bekannt als bekannte Sünderin. Nun, jetzt kann man sich schon vorstellen, was jetzt passiert. Jesus sitzt mit diesen Theologen zusammen und sie haben da alles mit Etikette, ja, da wird schön gegessen, alles ordentlich. Und jetzt können wir uns schon vorstellen, was passiert. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er, also Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Und wir denken gerade, wenn wir die Geschichte noch nicht gehört haben und in der Situation drin wären, würden wir denken, Moment mal, die will doch wohl nicht zu diesem Meeting da gehen. Das war ja schon kompliziert genug. Diese Frau, ja, und dann hatte diese Alabasterflasche mit Salböl dabei. Was ist das? Das war so eine ganz kleine Flasche gewesen, die hat so einen langen Hals, so einen länglichen Hals gehabt, ganz mini klein, und da war dieses kostbare Salböl drin gewesen. Und ich habe schon von Experten gehört, dass dieses Salböl so kostbar war, dass manche das um den Hals trugen, weiß ich, oder irgendwo auch ganz versteckt gehalten haben, sozusagen als Altersversicherung, ja, weil das war so wertvoll gewesen, das war fast so wertvoll wie Gold gewesen. Also man hatte sich das irgendwann mal zugelegt, vielleicht mal für schlechtere Zeiten oder so. Also sozusagen hier schleppt sie hier die Riesterrente an und die kommen ihr kompletten Lebensunterhalt für die Zukunft, kommt sie mit dieser Alabasterflasche. Was hat sie vor? Was macht sie? Sie trat von hinten an seine Füße heran, heißt es. Also sie lagen ja zu Tisch, Füße nach hinten. Und jetzt kommen die Emotionen. Sie weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Das ist eigentlich eine Szene zum Weglaufen. Obwohl diese Szene ja auch in die Geschichte eingegangen ist. Und ihr, die ihr schon länger so in dieser Welt drin lebt, ihr habt wahrscheinlich auch diese Geschichte schon gehört. Und manche haben die auch schon in der Kinderstunde gehört. Es gibt auch verschiedene Bilder dazu. Und ich habe euch mal eins mitgebracht. Das soll sozusagen auch das Hintergrundbild sein. Ich habe verschiedene Bilder gesucht. Ich habe vor allen Dingen ein Bild gesucht, was Emotionen ausstrahlt. Und das war das Einzige, was noch am meisten ausgestrahlt hat. Aber ich finde, es ist immer noch zu wenig. Und außerdem sitzt Jesus da. Ja? Aber macht nichts. Diese Frau kommt zu Jesus. Und wir lesen das ja auch hier so ein bisschen glatt. Und es sagt uns ja weiter nichts. Aber man muss sich diese Situation vorstellen. Da kommt diese Stadt bekannt, und jetzt, ich spreche jetzt einfach mal dieses Wort aus, weil das ist ja peinlich. Diese stadtbekannte Nutte kommt da vorbei. An dieses theologische Meeting, ja, an dieses Treffen, wo Etikette war, wo es ganz wichtig war, was man sagt und was man denkt und wie man sich verhält und wie man den Löffel hält oder was auch immer, ja. Und diese kommt einfach da reingeplatzt, heißt es da, und sie wirft sich nieder zu den Füßen Jesus, ist völlig aufgelöst und möchte als große Ehrerweisung Jesus die Füße salben. Völlig ungewohnt. Wenn man einen gesalbt hat, dann hat man den Kopf gesalbt, das Haupt gesalbt. Aber ihr ist das zu, da traut sie sich gar nicht dran. Sie kommt zu Jesus und will ihm mit diesem kostbaren Öl, will sie ihm die Füße salben. Und während sie die Flasche öffnet, so vermute ich das, ja, ich interpretiere das einfach mal, das steht hier nicht, aber während sie die Flasche öffnet, überkommt es sie und sie fängt an zu heulen, Rotz und Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Sie heult, es kommt über sie, das Wasser kommt aus allen Löchern. Und sie hängt da zum Füßen Jesu und sie ist dort am Weinen, am Flehen, die Tränen fließen. Die Tränen fließen auf die Füße. Und man muss sich das vorstellen, das werden wir gleich sehen, man hatte ja Jesus die Füße gar nicht gewaschen, obwohl es eigentlich auch üblich war, wenn man an so ein Meeting kam, weil die Füße waren staubig. Ja, sie hatten entweder Sandalen an oder barfuß und sie kamen ins Haus rein und dann hat man natürlich die Füße gewaschen. War aber Jesus komischerweise nicht der Fall gewesen. Und jetzt sitzt er dort mit seinen staubigen Füßen, ja, und dieser Rotz und Wasser tropft auf seine Füße und es gibt so ein Gemisch, also furchtbar, ja. Und die Frau packt ihre Haare aus, ja, öffnet ihre Haare und beginnt mit ihren Haaren die Füße Jesu sauber zu machen, abzutrocknen. Eine furchtbare Szene. Und anschließend küsst sie die Füße. Und gießt und tut das Öl darüber. Übrigens, im Talmud soll es heißen, das ist ja so diese außerbiblische, also die Auslegung von den Geboten, im Talmud soll es heißen, dass wenn eine Frau ihr Haar öffnet in Gegenwart eines anderen Mannes, der nicht ihr Ehemann ist, dann ist das Ehebruch. Steht eigentlich ja drauf die Todesstrafe. Und das ist furchtbar schlimm für die Frau, aber auch für den Mann, wo sie das macht. Denn beide sind eigentlich des Ehebruchs schuldig. Natürlich ist das nur in der erotischen Form, klar, ja. Aber das war undenkbar. Diese Frau öffnet ihr Haar vor Jesus. Auch für Jesus müsste das eigentlich furchtbar schlimm gewesen sein, ja. Und jeder erwartete in dieser Situation, dass er seine Füße einzieht und diese Frau zurechtweist. Aber er lässt es irgendwie einfach geschehen. Emotionen pur, die hier ablaufen. Im Vers 39 sehen wir, dass wenigstens einer gemerkt hat, dass hier ein geistliches Wort gesprochen werden muss, ja? Wenn es Jesus schon nicht ist. Vers 39, als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, wichtig, dieses Wort wäre, ja, wenn er ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Aber da Jesus ja kein Prophet ist, kann er das ja nicht wissen, oder? So, und während Jesus diese Füße bearbeitet bekommt von der Frau, ja, und die Frau ist ja weiterhin da noch dran und voll emotional drauf, wird Jesus auch emotional, aber nicht, wie man das erwartet hätte, zu dieser Frau und sie mal richtig saftig zurechtweisen, sondern zu dem Pharisäer Simon, seinem Gastgeber. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, und jetzt lesen wir ja so. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon und so weiter, ja. Das ist ja unsere Art, wie wir oft die Bibel lesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus, der ja auch den Ausgang der Geschichte kannte, der die Gedanken kannte, der wusste, was in dieser Frau vorging, der wusste, was in Simon vorging, ging, ja, dass er hier emotional wird. Dass es vielleicht so klingt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon! Und Simon: Lehrer, sprich. Er ist ein bisschen sauer wahrscheinlich, ja, was da passiert. Ich glaube, Jesus reagiert darum emotional auf Simon, den Pharisäer, weil Simon das macht, was wir alle ganz gern machen. Die Menschen einteilen in gut und schlecht, in richtig oder falsch, in heilig oder unheilig. Er war fromm. Er kannte den Business. Er wusste, wie es funktioniert. Okay, er hatte Jesus zu sich eingeladen und er hat gedacht, vielleicht kriege ich ja Jesus auch auf unsere Seite, dass er dann auch eher so zu der Kategorie heilig gehört. Ich meine, er hat ja viele Dinge gesagt, die gut waren. Aber diese Frau hatte dann nichts zu suchen. Die Frau war für ihn unheilig. Mit dieser Reaktion oder damit, dass Jesus nicht reagiert hatte, es ist ja auch klar, das haben wir ja eben gesagt, machte er sich eigentlich eins mit dieser Frau und damit stand Simon, der Pharisäer und seine Theologenkollegen auf der einen Seite, sie waren die Heiligen, und Jesus und die Sünderin auf der anderen Seite. Und Jesus merkt das. Und Jesus merkt das, dass er das völlig falsch beurteilt. Und deshalb glaube ich, dass Jesus auch emotional wird an dieser Geschichte, an dieser Sache. Und er erzählt dann Jesus erzählt dann eine Geschichte. Wir fragen uns, war das jetzt die Zeit für Geschichten zu erzählen? Ja, in dem Fall schon. Und es ist eine ganz simple Geschichte. Er sagt im Vers 41, ein Gläubiger, heute würde man sagen ein Banker, hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, also das waren so Silbermünzen, und der andere 50. Da sie aber beide nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Jetzt kommt die mathematische Aufgabe. Wer nun von ihnen wird ihm am meisten lieben? Das ist eigentlich eine Geschichte für den Kindergarten, oder? Was würdet ihr sagen? Der mit den 50 oder der mit den 500? Ist zu schwer, die Aufgabe. 500, ja. Und Simon, Vers 43, antwortet und sprach: Ich nehme an, ja, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Eine ganz einfache Geschichte. Nun, was meint ihr, wer ist wohl dieser, also Banker, wer ist wohl dieser Gläubiger? Für wen steht der? Was würdet ihr sagen? Gott. Gut. Danke. Gott, genau. Aber ich glaube, diese Geschichte vermittelt etwas Falsches für uns. Diese Geschichte vermittelt nämlich Folgendes. Eigentlich genau das, was dieser Simon der Pharisäer gedacht hat. Ich bin der, ich habe so im Schnitt 50 Silberstücke Schulden. Diese Sünderin da, die Prostituierte, die jedermann kennt, die hat mindestens 500, wenn nicht noch mehr. Ja? Also genau diese Beurteilung, die Jesus ja eigentlich dem Simon, dem Pharisäer, vorwerfen kann. Aber Tatsache ist doch, Sünder ist Sünder, oder? Sünder ist Sünder. Wenn wir freitags auf die Straße gehen, versuchen wir den Menschen zu zeigen, es ist eigentlich ganz egal. Und wenn du nur eine Sünde am Tag begehst oder drei Sünden am Tag, dann sind das in einem Jahr 360 und in 10 Jahren ungefähr 10.000. Also eigentlich von der Sündenlage ist es egal, ob man Prostituierte ist oder Pastor. Sünder ist Sünder. Man ist Schuldner, man hat Schulden. Das steht doch erstmal hier im Raum. Jesus will mit dieser Geschichte eigentlich ganz was anderes vermitteln. Jesus will mit dieser Geschichte vermitteln, dass die meinen, sie haben ja weniger Schulden, dass die es wesentlich gelassener nehmen. Sie sind kalkulierend, sie sind relaxed. Und so eine Frau, die halt so ein Riesen, die sich ihrer Sünde halt bewusst ist, die zeigt voll ihre Emotionen. Und Jesus bringt hier einen Vergleich an. Vers 44 steht, Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Hier kommt es jetzt raus, das wäre eigentlich richtig gewesen. Ja? Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Also hier ist die Rede von einem Begrüßungskuss. Das war so ein Zeichen von Nähe. Nähe gab es da überhaupt nicht. Das war distanziert, das war kalt. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Übrigens, und das ist wichtig, Jesus redet hier nichts weg. Hört ihr genau hin? Er sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben. Heute wird immer ein Schwerpunkt darauf gelegt, ja, wir müssen so sein wie Jesus. Jesus hat bei den Zöllnern und Sündern und Prostituierten gesessen. Und das ist unsere Aufgabe. Nach dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja? Habe ich heute Morgen auch wieder beim Wort zum Tag 5 vor 8 gehört, auf SWR 1. Ja? Wir müssen uns annehmen, das ist wichtig. Es stimmt, Jesus ist auf die Ebene gekommen, aber Jesus spricht ganz klar und sagt, ihre vielen Sünden. Jesus nimmt da kein Blatt vom Mund. Obwohl diese Frau sicherlich, das behaupte ich einfach, sicherlich auch Opfer war. Damals kam man nicht so leicht in die Prostitution wie da, heute kommt man, naja, damals kam man leichter in die Prostitution wie heute. Es konnte sein, diese Frau, kann sogar sein, diese Frau wurde sexuell missbraucht. Es kann sein, diese Frau wurde angepackt, angefasst und schon stand sie im Fokus der Gesellschaft. Keiner wollte sie mehr haben und sie wurde ausgeschlossen. Und so konnte es schnell passieren, dass jemand zur Prostituierten wurde, weil sie musste sich irgendwie ihr Geld verdienen. Aber Jesus macht hier nicht ein Für und Wider und sagt, okay, ja, du warst ja auch Opfer und dieses und jenes. Jesus sieht diese Riesenlast, die auf dieser Frau drauf liegt. Unverschuldet oder verschuldet, das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Jesus sieht die viele Last, Jesus sieht die viele Sünden, die da auf ihr drauf liegt. Und der Punkt ist jetzt folgender. Es geht nicht darum, dass wir einfach auf die Ebene kommen von Menschen und sagen, ja, wir sind ja genau wie ihr und ja, wir wollen ja einfach nur eins sein, sondern es geht darum, dass wir auf die Ebene, und das hat Jesus gemacht, auf die Ebene von den Menschen kommen, ihnen begegnen und ihnen sagen, es gibt Hoffnung für dein Leben, es gibt Befreiung. Und das hat Jesus gemacht. Er sagt hier, deine vielen Sünden sind vergeben, er konfrontiert. Und weil sie das erlebt hat, sie war sich ihrer vielen Sünden bewusst, und sie war sich der Vergebung bewusst. Und darum reagiert sie so. Und Jesus sagt daraufhin, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und das zeigt sich dann in ihren Emotionen. Sie ist sich dessen bewusst. Sie ist sich voll bewusst, wenn man in diesem Bild von eben spricht, dass sie diese 500 Denare oder diese 500 Silberstücke, dass sie einfach weg sind. Einfach erlassen. Und sie ist total begeistert, sie hat das noch nie erlebt. Diese Art von Annahme, nicht einfach Annahme. Vielleicht hatte sie Leute gehabt, die sagen, die in ihrer Szene waren, die sagen, ach komm, ist doch alles egal, ist doch gut, wie wir drauf sind. Ja? Nein, Jesus nimmt sie so an, dass er sagt, ich sehe deine Not und ich nehme dir die Last weg, ich nehme dir die Sünde weg. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist entscheidend. Im Vers 48 lesen wir das. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch überhaupt hören kann. Und Vers 49, und die, die mit ihm zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Das ist typisch, ja. Jetzt werden die Theologen emotional. Jetzt kommen sie raus aus ihrem Ding, ja. Weil sie Dinge sehen, erleben, die irgendwie ungewöhnlich sind. Und eigentlich ist die Frage ja auch richtig, ja, wenn sie fragen, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Wer ist es? Jesus, bingo. Jesus. Nur Jesus, nur Gott kann Sünden vergeben. Das, was sie nie erlebt haben, was sie ihr ganzes Leben lang versucht haben, selbst in die Hand zu nehmen, zu vertuschen, auf die Seite zu tun und zu denken, ach, wir sind ja gar nicht so schlecht, wir halten ja alle die Gebote, die uns gegeben sind. Und wieder bescheinigt Jesus dieser Frau Glauben, wie bei dem Hauptmann damals. In Vers 50 heißt es, er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Ich behaupte, wer das erlebt hat, der kann seine Emotionen freien Lauf lassen. Der wird seine Emotionen freien Lauf lassen. Das ist was anderes wie das, was wir eben gesehen haben beim Fußball. Ich behaupte auch beim Fußball, es sind viele, die im Publikum sitzen, viele Fans, die haben irgendwo ein Defizit in ihrem eigenen Leben drin und du kannst endlich mal jubeln für die anderen, du kannst endlich mal, da sind die Sieger, da sind die Leute, die machen das. Aber was bringt einem das denn selbst? Ich stehe ja nicht da unten am Platz, oder? Und hier ist etwas, was die Person direkt anspricht. Für die Pharisäer war das alles ein Publikumsglaube. Ja? Sie gehörten sozusagen auch zu diesen Spielern. Und das ganze Volk, das saß dann irgendwie außen vor. Und Jesus nimmt den einzelnen Spieler, den einzelnen Mensch und nimmt sich dem einzelnen Mensch an und spricht es an. Und schaut nochmal auf die Emotionen. Ich reihe die mal kurz auf. Ja? Sie kommt unbeirrbar auf Jesus zu. Also sie durchbricht sämtliche Etiketten. Es ist ja völlig egal, was da passiert. Sie gibt alles von sich, äußerlich und innerlich. Ihren Besitz, sie gibt ihren Besitz voll ab. Und sie gibt ihre Würde ab. Sie erniedrigt sich. Sie tut das in ganzer Leidenschaft, mit vollen Emotionen. Und sie braucht dazu, und das ist wichtig, sie braucht dazu keine Worte. Wir sind ja eine wortorientierte Gruppe. Ja? Wird ja viel im Wort gemacht. Aber sie sagt kein einziges Wort. Wir hören kein einziges Wort von dieser Frau. Das ist alles nur in Taten. Sie fällt vor Jesus nieder und küsst ihn. Das sind Synonyme für Anbetung. Das heißt nämlich Anbetung, Worship. Das heißt im Hebräischen heißt das Niederfallen und Küssen. Sie erlebt vollständige Vergebung. Sie glaubt und sie ist erlöst und sie hat Frieden. Und sie geht total erleichtert und befreit aus diesem Haus raus. Und es war ihr so egal, ob sie Mitglied war in der Synagogengemeinschaft XY oder was auch immer, das war ja so egal. Sie hat Frieden gehabt. Das war das Wichtigste. Und Jesus sagte das zu, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Und worauf es mir jetzt ankommt, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Es geht hier um uns. Wir hören ja diese Geschichte und ja, ich habe neulich auch einen Kommentar darüber gelesen und vielfach wird so gesagt, ja, das ist so der richtige Weg, wir müssen uns diesen Leuten annehmen und wir dürfen nicht so sein wie die Pharisäer und so weiter. Aber ich glaube, diese Message, die Lukas uns hier mitgibt, die ist eigentlich dramatisch. Die zeigt uns nämlich an, die zeigt uns auf, dass wir, und ich stelle mich da voll mit drunter, dass wir als Christen, und je länger wir auch drin sind, und wenn du vielleicht auch reingewachsen bist sozusagen, dass wir oft so sind wie diese Pharisäer. Wir sind so kühl. Es kann uns irgendwie nicht mehr so richtig berühren. Und eigentlich, wenn wir doch ganz ehrlich sind, so schlimme Sünder sind wir doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn man das mal vergleicht mit irgendwelchen anderen Leuten da draußen. Und das ist das, was mich eigentlich so persönlich anspricht, bewegt. Ich bin ja oft gar nicht so wie diese Frau. Ich bin oft mehr wie dieser Pharisäer. Und diese Geschichte, die soll uns einfach zeigen, dass unser Glauben wieder irgendwas, dass er unsere Emotionen anspricht. Ich sage jetzt nicht, wir müssen irgendwas vormachen, weil dann sind wir wieder religiös. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas machen, ja, irgendwelche Bewegungen machen jetzt, irgendwelche äußeren Dinge tun, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir unseren Glauben so leben, wie Gott das will, dann wird sich das in unseren Emotionen zeigen. Bin ich voll von überzeugt. In Matthäus 12, Vers 34 heißt es, wenn wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Nicht nur der Mund, ich glaube alles, ja. Ich bin kein emotionaler Typ. Wirklich nicht. Also ich bin jetzt nicht einer, der jetzt, ich habe immer dann Josiah beneidet, wenn er gepredigt hat. Ja, mir ist da noch keine Träne gekommen oder so. Ja, schon gebetet darum, dass ich da noch mehr Emotionen sehe. Ich meine, sogar wenn Obama sogar schon Tränen vergießen kann, ja. Und ich habe auch ein Video gesucht. Ich habe gedacht, ich kann euch mal ein kurzes Video zeigen über Emotionen, aber ich habe nur Videos über Fußball gefunden. Balla, balla, ja. Da fallen Tore und Emotionen. Das ist das Einzige, was ich mit Emotionen, im Blick auf Emotionen gefunden habe. Ich finde das ein bisschen tragisch, ein bisschen schwach. Und besonders Männer, die können ja da voll ausbrechen. Und das sind dann die Männer, die dann nach Hause kommen und haben dann vielleicht eine weinende Ehefrau, weil der Mann schon wieder das ganze Wochenende mit Fußball beschäftigt ist und sagen, war ein bisschen immer so emotional, ja. Ist doch oft so. Das werfen die Männer ja oft den Frauen vor. Und wenn die Frau dann mal mit dem Mann wirklich sich mal die Mühe machen würde, mit ins Stadion zu gehen und das mal erlebt, wie der Mann dermaßen emotional drauf sein kann. Und es ist häufig auch so, dass Frauen emotionaler sind. Wir sehen zum Beispiel im folgenden Text hier, da werde ich jetzt nächstes Mal nicht drüber predigen, ich möchte das nur mal ganz kurz noch lesen hier im Kapitel 8, da heißt es, Vers 2, und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau von des Cusa, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten, da folgten Frauen nach, das war übrigens völlig ungewöhnlich. Das hat Jesus auch in Verruf gebracht. Männer und Frauen folgten ihm nach. Und das war nicht irgend so eine Prozession, sondern ich glaube, da waren wirklich Emotionen da war Freude da war Begeisterung da über das, was sie erlebt hat. Mensch, diese Leute sind befreit worden. Und die haben es gezeigt, Männer und Frauen. Und das ist nichts Anrüchiges, wenn wir Emotionen zeigen. Es ist was Anrüchiges, wenn wir das vorspielen. Es gibt sicherlich auch christliche Kreise, da muss man es irgendwie so komisch drauf sein, ja. Aber ich spreche davon, wessen das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und schauen wir uns hier mal zum Schluss diese ganzen Dinge an, die ich eben vorgelesen habe, wie sich das in unserem Leben äußern und zeigen kann. Ja, wir haben eben gesagt, sie kommt unbeirrbar zu Jesus. Sie durchbricht sämtliche Etikette und kommt zu Jesus. Und ich frage dich, was lenkt dich ab? Was lenkt dich ab, unbeirrbar zu Jesus zu kommen? Wir haben so viel Ablenkungen, ja? Ihr ist es so egal was um sie rum passiert. Selbst ihre finanziellen Sorgen, ja, das lässt sie alles, egal was sie hat, sie lässt alles hinter sich und sie kommt unbeirrbar auf Jesus zu. Ihr ist es egal, was die Leute denken. Sie bricht durch die Türe ein und geht auf Jesus zu, obwohl sie das hätte nicht machen dürfen. Aber sie macht es einfach, weil es für sie nichts Wichtigeres gab. Wie ist das mit mir? Wie ist das mit uns? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich häufig so stark im Griff. Ja? Wir sind so kontrolliert. Auch in der Gemeinde. Klar, man muss ja gucken, dass man irgendwie auch sein Sonntagsgesicht anlegt und so weiter. Ja? Aber diese Frau durchbricht alles. Sie will nur eins, sie will zu Jesus. Sie kommt unbeirrbar zu Jesus. Und dann heißt es, sie gibt alles von sich, äußerlich und innerlich, ihren Besitz und ihre Würde. Was ist uns der Glaube wert? Überlegt euch das mal. Sie gibt das, was sie sich mühsam angespart hat, und das war wirklich mühsam. Sie war nicht Sünderin, weil sie gerne Sünderin sein wollte, sondern weil sie irgendwie überleben wollte. Und diese Alabasterfläschchen mit diesem kostbaren Öl, das war ja auch nichts, was sie sich irgendwo mal im Shop gekauft hat, ja, sondern das war das Wertvollste, was sie hatte. Und sie gibt das, sie hängt das dran, weil Jesus ihr das Allerwichtigste ist. An welcher Stelle kommt bei uns Jesus? Und hier ist es gerade Besitz. Ja, es geht ja um Geld, um Besitz. Wie viel investieren wir in das Reich Gottes? Über Geld darf man ja nicht reden in der Gemeinde, aber trotzdem, ja, sprechen wir das doch mal an. Wie viel von dem, was Gott mir zur Verfügung steht, gebe ich wieder ins Reich Gottes, damit das Reich Gottes gebaut werden kann? Ich habe letzte Woche den Rundbrief gelesen von der Deborah in Tansania. Die haben ja auch ausgesandt. Sie hat einen Preis bekommen für ihre Bachelorarbeit. Sie hat eine Bachelorarbeit geschrieben, hat den ersten Preis bekommen. Und hat, keine Ahnung, in Form eines bestimmten Geldbetrages. Und man würde sagen, die kann es ja wirklich brauchen. Die hat ihr Studium beendet und die ist jetzt irgendwo im Busch in Tansania am Viktoriasee. Ja? Und wenn sie es irgendwie anlegt für später, ich glaube nicht, dass die jetzt die dicke Rentenversicherung hat. Und hat sie so beiläufig geschrieben, jetzt nicht, um sich da irgendwie da zu brüsten, sondern sie hat beiläufig geschrieben, ja, und ich habe diesen Preis bekommen und dann habe ich da diese junge Frau gesehen und ich habe einfach gesehen, die hatte kein Geld gehabt, um sich weiterzubilden. Das sind ja viele AIDS-Weise, die sie da betreuen. Und sie hat dieses ganze Geld ihr gegeben, damit sie die Ausbildung machen kann. Und das zeigt was. Und das tut sie nicht einfach so, sondern ich habe aus dem Kontext rausgelesen, weil ihr Herz bei Jesus ist. Mich hat das beschämt. Mich hat das echt beschämt. Ich habe mich gefragt, was hätte ich mit der Kohle gemacht? Ja? Ach, die legen wir mal irgendwo an. Ja? Da kann sie mal arbeiten. Das Geld muss ja arbeiten. Sie gibt ihre Würde auf. Sie erniedrigt sich. Unter gewissen Umständen kann man sich schon erniedrigen, auch im Glauben, sich erniedrigen. Meine Kollegen, meine Mitbewohner oder Nachbarn, wissen die, wo ich stehe? Oder ist mir das wichtig, dass ich da irgendwo noch meine Würde behalte? Und sie tut das mit ganzer Leidenschaft. Sie tut das mit ganzer Leidenschaft. Mit vollen Emotionen. Und das predige ich auch zu mir selbst. Ich bin so aufgewachsen, dass man besonders als Christ keine Emotionen zeigt. Das war sogar Sünde früher. Habe ich das schon mal erzählt? Meine Oma, die hatte ab und zu mit dem Fuß einen Takt gemacht, so ich bete an die Macht der Liebe oder so irgendwas. Ja. Und da wurde sie ermahnt. Das macht man nicht, das ist Sünde. Das ist Rhythmus. Urwaldtrommeln. Okkult. Und ich bin so aufgewachsen. Und ich musste da durchbrechen, im Namen Jesu das von mir zu weisen. Ja? Und ich merke das immer wieder. Ich merke das immer wieder. Auch glaub mir, besonders auch als Pastor. Du weißt, du wirst als Pastor beobachtet, wie du tust, was du machst, was du nicht machst. Und es ist so wichtig, dass man sagt, ich mache hier nicht irgendwas, um irgendwelchen Leuten gefallen, sondern ich möchte das tun für Jesus, für Gott, das einzusetzen. Und ich möchte dich echt ermutigen, ja, bring deine Gefühle zum Ausdruck. Ich sage jetzt nicht, ja, du musst jetzt hier irgendwas machen. Aber ich sag mal, wo dir nach zumute ist. Wenn dir zumute ist, in der Anbetung zu knien und wenn dir zumute ist, zu weinen, dann wein. Ja? Wenn Gott dir irgendwas aufs Herz legt oder überhaupt, es geht darum, auch natürlich als zweite Frage, ist mir überhaupt danach zumute oder bin ich eher wie so ein Eisklotz, wie die Pharisäer, die da sitzen und immer nur die Fehler ansehen. Das führt mich ja auch ins Nachfragen, dass ich sage, okay, warum habe ich denn keine Leidenschaft? Warum bin ich denn nicht so emotional? Bitte sag nicht, ich bin ja nicht so ein emotionaler Typ. Das ist falsch. Denk mal an verschiedene Anlässe, wir haben eben die vier Bilder gesehen, ja, wie dieses gallische Dorf zum Beispiel. Es gibt bestimmt Situationen, wo du richtig stinksauer wärst. Innerlich erregt bist, auch das sind Emotionen. Wo du dich total freust, das sind Emotionen. Und wie ist das im Glaube? Was braucht es, um dich dahin zu bringen, ja, dass du Emotionen zeigst? Zum Beispiel hier, sie ist sich ihrer Sünde voll bewusst und sie sucht die Erlösung. Sie ist sich ihrer Sünde voll bewusst und sie weint darüber. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Vergleich. Und ganz ehrlich, ist es doch häufig so. Ja, ich meine, wie gesagt, ich bin halt, ja, ich habe jetzt auch schon gesündigt, ja, und ich sündige auch jeden Tag und ich bekenne das Jesus. Aber ist uns wirklich bewusst, was Sünde ist, was Sünde macht? Jemand hat es mal so verglichen. Jede Sünde, das ist so, wie dieser Nagel, der angesetzt ist, hier auf der Hand Jesu, auf den Zähnen, dass jede Sünde ein Hammerschlag ist auf diesen Nagel drauf. Das ist eine brutale Geschichte. Aber ist uns bewusst, was wir tun, wenn wir sündigen? Ich sage nicht, dass wir nicht Vergebung haben. Jederzeit. Er ist da für uns. Aber bete darum, wenn du merkst, das geht dir so vorbei, das ist irgendwie so, es ist halt eben so. Dann lass uns darum ringen, dass uns das Herz wieder erreicht. Und wenn es das Herz erreicht, dann geht der Mund über. Also mich hat diese Message, mich hat dieser Text dermaßen ins Nachdenken gebracht, dass ich sage, Jesus, ich will wieder dahin zurück. Viele sprechen von der sogenannten ersten Liebe. Ja? Ich will wieder dahin zurückkommen. Ich will wieder an diesem Puls dran sein. Ich will das erleben. Ich will das hören. Ich möchte, dass mir das nahe geht. Das ist so weit weg von mir. Das ist die Botschaft, die Lukas uns Europäern, ja, weitergibt. Vielleicht auch gerade in die heutige Zeit, wenn unsere Atmosphäre und unser Glaubensleben so abgekühlt ist. Wenn wir irgendwelches Doping brauchen, damit wir mal richtig coole Gefühle haben. Ja? Sondern ich glaube, Gott möchte das, dass unser Glaube so stark vereinnahmt wird, dass wir so stark vereinnahmt werden von Jesus, dass sich das zeigt. Diese Frau brauchte kein Wort zu sagen. Und vielleicht liegt es auch da dran, dass unser Glaube so oft so wortlastig ist. Dass wir oft argumentieren, vielleicht auch in unseren Hauskreisen diskutieren und das machen, hier reden und hier tun. Ich tue mich da auch selbst in Frage stellen. Auch wir machen das ja jetzt auch. Ja? Aber dieser Glaube, der muss Taten annehmen. Diese Frau braucht kein Wort zu sagen und sie bekommt von Jesus bescheinigt, du hast Glauben. Du hast Glauben und deine Sünden sind dir vergeben. Lass uns das echt mitnehmen. Lass uns das wirklich mitnehmen. Dass dieser Glaube, den wir haben, das ist keine intellektuelle Geschichte. Das ist keine tote Orthodoxie, sondern es ist etwas, was ins Herz reinkommt. Und wenn wir auf dieser Seite dieses Theologen, dieses Pharisäers stehen, und ich glaube, wie gesagt, dem wird Jesus emotional gegenüber, dass wir da hinkommen, wo die Frau ist, die immer noch am Weinen ist, die immer noch zu den Füßen Jesu sitzt, die vieles nicht richtig macht. Ja, vielleicht hätte sie ein bisschen mehr, irgendwie das ein bisschen anders anstellen sollen. Aber das war Jesus sowas von egal. Jesus spricht die Frau an. Aber Jesus spricht die Frau an, du hast es richtig gemacht. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist angenommen, weil du diesen Weg gegangen bist. Und das ist wichtig, dass wir uns da wiederfinden. Und dann nimmt unsere Anbetung auch neue Formen an. Ich habe manchmal den Eindruck, das Worship-Team ist nicht allein dafür zuständig, dass wir eine gute Anbetungszeit haben. Die helfen uns dabei. Die stehen hier vorne und wir sind das Worship-Team. Ja? Also wir sind die Singer. Das sind die Leute, die machen die Musik. Ja? Die leiten uns ein bisschen an, aber wir beten an. Es ist, wenn du diese Haltung hast, dass du sagst, der Worship war nicht gut. Das liegt an dir und an mir, ob der Worship gut ist oder nicht. Das liegt nicht am fehlenden Schlagzeug oder an der fehlenden Stimme oder dass das ein Lied jetzt ein bisschen zu schnell angestimmt war oder zu langsam, sondern es liegt an jedem Einzelnen von uns. Und der Gottesdienst ist auch nicht in die Hose gegangen, wenn die Predigt in die Hose gegangen ist. Das liegt an jedem Einzelnen von uns. Ja? Und dann wird das zu einem Paket, dass Gott uns ganz neu begegnet. Sie fällt vor Jesus nieder und küsst ihn. Und das ist Anbetung. Niederfallen vor Jesus, das braucht noch nicht mal Musik. Spurgeon, der ganz bekannte Prediger, der weltbekannte Prediger, die hatten Gottesdienst mit 6000 Leuten in diesem Tabernacle in London. Die Leute strömten dahin von überall her. Und wisst ihr, was da besonders war? Der hat es verboten, dass Instrumente gespielt werden. Der war gegen Instrumente. Ich bin nicht gegen Instrumente. Aber die haben nur verbal gesungen. Wir fragen uns, wie kann man denn da anbeten? Ja? Wir brauchen also mindestens hier Licht und Supertechnik und richtige Magengeräte hier vorne. Ja? Aber merkt ihr, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Sondern diese Frau, sie fällt nieder, sie hat überhaupt keine Band bei sich, sie fällt nieder und sie küsst Jesus und sie betet Jesus an, sie macht Worship. Ja? Und das ist der Punkt. Und das ist mein Wunsch für jetzt. Wir haben jetzt noch Zeit, unseren Herrn anzubeten. Und wir wollen das jetzt tun. Ich möchte euch einladen dazu. Und das Schöne ist ja, wir haben die Wahl. Es ist so, wie Jesus stellt uns vor die Wahl. Jesus stellt mich vor die Wahl. Auf welcher Seite will ich stehen? Will ich mehr der verkopfte Theologe sein? In meinem Fall stimmt das ja, Theologe, ja. Mal wenigstens so ein bisschen, ja. Oder möchte ich, dass mein Glaube in meinem Herz wieder neue Dimensionen annimmt? Möchte ich, dass Jesus mein Herz erreicht? Du hast jetzt die Wahl, das wieder neu zu entscheiden. Besonders wenn du lang im Glauben unterwegs bist. Besonders auch wenn du christlich aufgewachsen bist. Das ist kein, weißt du, manche sehen das ja auch wie so ein Fluch. Ja, wenn ich richtig so wie diese Frau im Dreck gewesen wäre, dann würde ich das auch tun. Nein, das ist nicht wahr. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit. Das ist ein Segen, wenn du im christlichen Haus aufgewachsen bist. Ja? Aber dann komm zu Jesus mit all diesen Dingen, die dich noch belasten, die dich abhalten. Komm zu Jesus und sag, Jesus, ich will dahin. Ich will da auf den Boden, da wo die Frau ist. Und wir werden das jetzt so machen, wir möchten jetzt eine Zeit der Anbetung haben und wir werden hier vorne die erste Reihe freihalten. Lasst uns auch aufstehen zu dieser Zeit der Anbetung. Und ich bitte euch, ich möchte euch ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Wie diese Frau, die nach vorne gekommen ist, zu Jesus gekommen ist, voll ins Rampenlicht, das war ihr sowas von egal. Und vielleicht ist das deine erste Entscheidung. Vielleicht bist du noch nie irgendwo nach vorne gegangen. Ich war 25 Jahre alt, wo ich das erste Mal irgendwo nach vorne gegangen bin, weil ich das nie wollte, obwohl ich schon 20 Jahre lang Christ war. Ja? Weil ich immer die Leute, Angst vor den Menschen gehabt habe. Überwinde das. Das kann der erste Schritt sein zum Durchbruch. Das kann der erste Schritt sein dahin, dass du sagst, mir ist das sowas von egal, was die Leute denken. Ich möchte Jesus wieder ganz neu an dein Herz kommen. Lass das zu, dass Jesus durchdringen kann zu uns. Und wir werden hier vorne stehen, ein paar Älteste, wir werden dir die Möglichkeit geben, auch das Gebetsteam, sich hier ein bisschen verteilen und du kannst während der Anbetung einfach nach vorne kommen, kurz für dich beten lassen. Vielleicht hast du ein konkretes Anliegen oder du brauchst einfach nur Zuspruch. Einfach nur Zuspruch, dann lass uns das tun. Wir stehen auf zum Gebet. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, ich fühle mich so häufig wie dieser Pharisäer, der mit dem Kopf argumentiert, der irgendwo sein Geschäft kennt, sein Business, aber es erreicht nicht mehr das Herz. Ich fühle mich oft wie einer, der argumentiert und diskutiert, aber weniger wie diese Frau, die alle Etiketten sein lässt, die einfach durchdringt zu dir, die niederfällt zu deinen Füßen, der sowas von egal ist, was die anderen Leute denken, die einfach dich sehen will, die einfach hören will, deine Sünden sind dir vergeben. Und das hört sie. Und das macht sie dankbar, das macht sie froh. Das lässt sie Tränen fließen. Das lässt sie ihre Würde an den Nagel hängen. Das lässt sie ihren Besitz an den Nagel hängen. Das lässt sie dich sehen. Herr, ich bitte dich für mich, ich bitte dich für uns als City Chapel. Lass uns dafür bekannt sein, dass wir so sind wie diese Frau. Lass uns nicht bekannt sein für eine Gemeinde, wo alles perfekt funktioniert, wo alles super ist, wo alles geplant ist und kalkuliert ist, Herr, sondern lass uns bekannt sein dafür, dass wir Menschen sind, die einfach ein Herz für dich haben, deren Herz brennt für dich. Herr, wir kommen zu dir wieder ganz neu. Wir bitten dich, begegne du uns jetzt auch in der Zeit der Anbetung. Komm du einfach. Jesus, rühre uns jetzt an. Und ich möchte dich ermutigen, lass doch deinem Gefühl einfach freien Lauf. Denk nicht, das ist irgendwie Gefühlsduselei. Das ist auch so ein Ding, das ist auch so eine Lüge. Ja, wenn ich zum Beispiel bete und die Musik spielt im Hintergrund, das wäre irgendwas Manipulatives. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern Gott kann die Gefühle benutzen, um uns wach zu rütteln. Und mach das fest. Komm nach vorne, lass für dich beten. Wir wollen ein Segen sein, wir wollen gesegnet sein von Jesus.